Das war, wo kommt er? Ja, kriegen wir aber hin, da ist er. Das war ein Ereignis für die deutschen Medien. Der König kommt, König Charles III. In Deutschland. Das Erste, was mir so bewusst begegnet ist beim Autofahren, eine Rede von ihm und auf Deutsch. Ich habe gedacht, Mensch, cool. Na, der spricht meine Sprache, der hat sich Mühe gegeben, finde ich stark. Und wenn man dann auch mitbekommen hat in Hamburg, so diese Nähe zu diesem König, volksnah ist er, er hat Hände geschüttelt und freundliche Worte den Menschen gesagt, ein König zum Anfassen. Irgendwie ging mir das so durch den Sinn, bei ja, dem heutigen Anlass, Palmsonntag, Jesus kommt, der König kommt und wer hatte das Glück, in Hamburg zum Beispiel, ihn zu berühren. Das hatte ich im Fernsehen gesehen. Ich habe dann auch so mein etwas spöttischer Kommentar war, oh, jetzt wird die Hand eine Woche nicht gewaschen. Ob das damals ähnlich gewesen ist? Palmsonntag, wie ähnlich und doch so ganz anders muss das gewesen sein. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Geschehen, möchte euch mal einen etwas längeren Abschnitt aus der Bibel gönnen. Und weil es spricht fast für sich, wiewohl der Esel hat uns schon ganz viel erzählt und ganz viel davon auch sehr deutlich gemacht. Also aus Johannes 12, Abvers 12 bis 26. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Passafest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht, aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog, denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. Viel Text und ich muss sagen, eigentlich noch viel, viel mehr Inhalt für uns. Wir waren nicht dabei und in Hamburg war ich auch nicht. War mir zu weit weg oder der Aufwand, ich weiß es nicht. Aber gibt es etwas, was wir aus diesem Geschehen damals, ja, was mitnehmen können, worin uns Jesus nahe kommt? Heute, hier und auch so in aller Unterschiedlichkeit, zweimal im Jahr machen wir uns Gedanken über sein Kommen. Zweimal im Jahr. In der Advents- und Weihnachtszeit, Adventszeit als Zeit des Ankommens und genauso am Beginn der Karwoche, Palmsonntag. Wir hätten heute genauso gut Tochter Zion singen können oder macht hoch die Tür, die Tor macht weit. passt eigentlich an der Stelle viel besser als an den gewohnten Platz. Aber wie oft bleibt Jesus außen vor? Trotz Singen, trotz Lobpreis, trotz Anbetung. Wir hatten eine ganze Zeit im Bibelgesprächskreis uns mit Texten aus der Offenbarung beschäftigt, so auch aus den Sendschreiben. Und in einem heißt es: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und das sagt Jesus im Blick auf, ja, eigentlich Endzeit. Also wie oft steht Jesus auch bei Christen außen vor? Bleiben wir nicht nur Zuschauer, bleiben wir nicht nur Unbeteiligte, sondern begegnen wir unserem König. Ich sage nicht Staatsoberhaupt, sondern ich meine wirklich unserem König, unserem Kyrios, Herr, unserem Retter, wenn Jesus kommt. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Ich habe mir die unterschiedlichen Menschen angeguckt in dieser Geschichte, in diesem Erleben damals. Wer waren sie? Was hat sie berührt oder was hat sie auch nicht berührt? Und wo gleiche ich ihnen? Kann ich etwas von ihnen lernen? Oder du vielleicht auch? Und ich mache das jetzt ganz einfach. Mir kriegt er nicht. Immer nur so zwei Schlagworte. Die Begeisterten. Also, wie in jedem Jahr kommen da Menschen nach Jerusalem. Wie in jedem Jahr zum Passafest, ganz klar. Und es wird gefeiert. Die Befreiung des Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. Man pilgert, so gehört es sich, nach Jerusalem. Und es werden Hallel-Psalmen gesungen. Psalm 111 bis 118, also dieses Hosianna. Es kommt aus dem Psalm 118 als Zeichen der Erwartung des messianischen Königs. Also die Luft brodelt, man hört es knistern quasi. Man erwartet es jedes Jahr aufs Neue. Und doch, es ist in diesem Jahr anders. Viele sind von einer anderen Hoffnung, einer anderen Erwartung bis in die Haarspitzen hinein erfüllt. Jesus hat Lazarus auferweckt. Wenn das nichts Besonderes ist und das andere, dieser Esel, ja, das war Erfüllung von Sacharja 9, Vers 9 als Zeichen des messianischen Königs. Er kommt auf einem Esel geritten. Das erleben wir jetzt. Wir sind live dabei. Ich habe mir vorgestellt, da wäre jetzt ein Reporter unterwegs gewesen. Und der hätte jetzt nicht den Esel interviewt, sondern der hätte die Erwachsenen-Esel interviewt. Und was dann so rausgebrodelt wäre. Hey, cool, krass, ich bin dabei, ich erlebe das jetzt. Davon kann ich noch meinen Kindern und Enkeln erzählen. Unser König kommt, der Messias, endlich nach Jahrhunderten. Und ich darf es miterleben. Gott hat uns nicht vergessen. Wir werden frei sein, endlich. Komm mit, verpasst das nicht. Und dieses Hosianna, das heißt übersetzt, hilf uns oder rette uns jetzt. Und wozu eine Volksmenge in der Lage ist, das bekommen wir mit bei Demonstrationen. Da können sich Hunderte, Tausende zusammenfinden, die ein Gedanke vereint, ein Anliegen vereint. Und hier auch. Zähle ich mich zu den Begeisterten? Wäre ich dabei gewesen? Wäre ich mitgelaufen? Habe ich so meine ganz eigenen Vorstellungen vielleicht auch von Jesus? Ich bin dabei, ein Buch durchzulesen, 1000 Seiten. Titel: Jesus. Ganz einfach. In allen Facetten. Aber wie sieht das aus? Muss Jesus meine Erwartungen erfüllen? Muss er das tun, was ich mir denke, was ich schon seit Jahr und Tag denke? Und wenn Jesus vielleicht ganz was anderes will, weil das war ja damals mit der Volksmenge, was die vorhatten, die wollten ihn zum Brotkönig machen, die hatten sich vorgestellt, wie sieht das aus, der könnte ja auch die Römer rausschmeißen, dann wären wir endlich frei, also so ein politischer König, all das ist da. Und schlägt dann, wie damals, bei der Volksmenge, die Begeisterung in Ernüchterung, in Enttäuschung um? Weil wir müssen ja nicht so tun, als ob wir das Ende der Karwoche nicht kennen würden. Die Stimmung wird eine ganz andere sein. Kreuzige, kreuzige ihn! Und ich habe mir vorgestellt, und ich denke, es wird sicherlich auch ein Stück der Fall gewesen sein, der eine oder andere, der am Anfang Hosianna gerufen hat und der hinterher ganz was anderes ruft. Soweit sind wir noch nicht, okay. Aber im Alltag, wo kommt Jesus drin vor? Wo kommt meine und deine Begeisterung für Jesus drin vor? Merkt man es uns an? Oder ist das so, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass man es nicht sofort aus meinem Knopfloch leuchten sieht? Da ist einer von Jesus begeistert. Wo ist diese Begeisterung geblieben, diese erste Liebe? Da, wo man, ja, wo das überall rauskommt, ob man wollte oder nicht, wie hat es der Esel gesagt, zugetextet oder sowas war das, ne? Also, wir müssen keine Leute zutexten, aber davon reden wäre doch schon mal ein Anfang. Also, das sind die einen, die Begeisterten, die Volksmenge. Dann gibt es die noch Nichtsversteher, habe ich sie genannt. Sie gab es damals auch und ich glaube, sie gibt es heute auch mitunter. Vielleicht sind wir an der einen oder anderen Stelle auch noch Nichtsversteher. Die Jünger Jesu, eigentlich hätten die es doch wissen können. Eigentlich haben die doch so viel erlebt. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus unterwegs. 3 Jahre Azubis. 3 Jahre ihm über die Schulter geschaut, 3 Jahre lang miterlebt, wie Jesus mit ganz unterschiedlichen Charakteren und Menschen umgegangen ist. Den Ausgegrenzten, den Frauen, die damals in der Gesellschaft noch nicht ihr Standing gehabt haben, überhaupt nicht. Der sich nicht zu schade war, für gar nichts, der Aussätzige berühren konnte, der ihnen die Füße gewaschen hat und nicht den Kopf, der sie korrigiert hatte in Liebe, aber ja. Der gepredigt hat, vollmächtig, der Sünden vergeben hat, sehr zum Entsetzen von manch einem und der sogar Tote auferwecken konnte. Aber all das nützt ihnen jetzt nichts. Sie kapieren es nicht. Sie verstehen nur Bahnhof. Und so habe ich mir das auch wieder vorgestellt. Interview, Reporter, ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Was läuft hier eigentlich? Warum sitzt der da auf dem Esel? Soll das irgendwas bringen? Sonst ist er doch auch mit uns zu Fuß gelaufen. Und jetzt sitzt er auf so einem Viehzeugs. Hoffentlich bleibt er nicht stehen. Was war daran so besonders eigentlich? Gibt es nicht bei uns auch mitunter solche Phasen des Nichtverstehens? Man kann da hängen bleiben, auch in seinem Christsein. Man kann da hängen bleiben beim Lesen der Bibel. Manch einer, der vorne angefangen ist, in der Bibel zu lesen, der ist nicht über irgendwelche Stammbäume rausgekommen oder über die Kriege oder was weiß ich was. Hängen bleiben, kleben bleiben an der Stelle. Dieses Nicht-Verstehen. Und vielleicht hängst du an einer ganz anderen Stelle. Manchmal gibt es auch solche Momente, wo ich nicht verstehen will. Warum nicht? Weil ich merke, das kommt mir zu nahe. Da müsste ich ja etwas ändern. Fast hättest du mich überzeugt. Finden wir in der Bibel auch solche Momente. Oder vielleicht eben halt doch, wo Gott nicht unseren Vorstellungen entspricht. Wann und wie und was er zu tun hätte. Oder unseren Erfahrungen, wo Gott nicht sofort Abhilfe geschaffen hat. Wir sind mit Jesus unterwegs, wir sind dicht dran und trotzdem verstehen wir, Bahnhof. Was soll das Ganze? Halten wir das aus? Kannst du damit leben, dass du Gott nicht verstehst? Nur, seien wir doch mal ehrlich. Ich, kleiner Mensch, will Gott verstehen. Das ist doch lächerlich, oder nicht? Die Jünger, die werden es verstehen. In der Retrospektive, so haben wir es hier mitbekommen. Im Nachhinein haben sie kapiert, wirklich so wie sich so Perle für Perle auf die Schnur gezogen hat. Und dann, ja. Aber die eigentliche Frage, und die nehme ich hier mit, ist, vertraust du Jesus? Vertraue ich Jesus? Dass das, worum es hier geht, für dich Bedeutung hat. Dass es existenziell ist. Das ist die eigentliche Frage. Manchmal erkennen wir Zusammenhänge nicht. Nein, aber vertrauen wir Jesus. Und die Jünger, sie haben noch eine andere wichtige Aufgabe. Ich greife da ein Stück vor und doch, es gehört hier mit hinein für mich zu ihnen. Sie können anderen helfen, damit sie mit Jesus in Berührung kommen. Das ist auch eine Aufgabe für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind. Oder vielleicht auch sozusagen, Mensch, ja, ich möchte, dass du mit Jesus in Kontakt kommst. Nicht so wie die Eltern, die ihre Kinder zu Jesus bringen und die Jünger wie so eine Firewall davorstehen und sagen, nee, ihr kommt ja nicht rein, sondern sagen, ja, das ist doch unser Wunsch, Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen. Bringen wir Menschen zu ihm? Helfen wir mit dabei? Manchmal sind das Vorurteile. Also, ich weiß nicht, ob du dich bei den Begeisterten wiederfindest, bei den noch nicht Verstehern, vielleicht auch bei den Kritikern. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, müsste das eigentlich ganz anders heißen hier. Ich finde das Wort eigentlich doof, aber an der Stelle passt es vielleicht ja doch mal. Da könnte genauso gut die Gegner stehen. Da könnte genauso gut die Feinde Jesu stehen. Und wieder der Reporter, siehst du, wie er das Volk verführt? Alle jubeln ihm zu. Das kann doch nicht wahr sein. Kapieren die Leute denn hier überhaupt nichts? Das ist Gotteslästerung, was der Mann macht. Der will der Messias sein? Also einer aus Nazareth. Was Lächerliches habe ich noch nie gehört. Kann überhaupt nicht sein. Geht gar nicht. Wo kommen wir denn dahin? Und man merkt, Jesus stört ihre Kreise. Jesus stört ihre Überzeugung, ihre Tradition, ihren Lebensstil. Warum? Weil er so ganz anders ist. Weil er eine andere Form von Frömmigkeit vertritt als diese fromme Oberschicht damals. Und diese Pharisäer, ihnen war Jesus ein Dorn im Auge. Und längst ist sein Tod beschlossene Sache. Jesus muss weg. Nur, man ist ja Pleatsch. Es kommt immer auf den richtigen Zeitpunkt drauf an. Jetzt, in diesem Moment, das ging schief. Die begeisterten Leute, die würden sich vor Jesus stellen. Das funktioniert nicht. Alle Welt läuft ihm nach. Die Masse, die schützt ihn. Man muss auf diesen geeigneten Zeitpunkt warten. Nacht- und Nebelaktion. Und dann zuschlagen. Und parallel dazu die Massen beeinflussen. Besser ein Mensch stirbt für das ganze Volk. Nur, etwas scheinen sie vergessen zu haben. Jesus war nicht ihr Feind. Es gab auch unter den Pharisäern Anhänger von Jesus, die sich haben überzeugen lassen, die das sehr wohl zusammenbrachten, das, was im Alten Testament in der Bibel gesagt wurde und das, wofür Jesus stand. Er hat Nachfolger unter ihnen, aber gerade sie fühlten sich provoziert. In ihrer Nachfolge hinterfragt, ja, ertappt geradezu in ihrer Scheinheiligkeit. Außen hui und innen pfui. Wie schön, dass man so die äußere Schale nur sieht. Und mein Gedanke war, also zu denen möchte ich nicht gehören. Davon distanziere ich mich. Ich bin doch kein Pharisäer. Und du? Ich gehe mal davon aus, du auch nicht. Aber wo stehen wir heute in Gefahr, Jesus so zu kritisieren, uns von ihm zu distanzieren, weil er uns vielleicht unbequem ist an der einen oder anderen Stelle, weil wir unsere liebe Not haben mit bestimmten Bibelstellen, wo wir sagen, Moment, das macht für andere gelten oder das ist zeitbedingt. Wie sieht das aus? Oder weil wir ungeduldig sind, weil wir ja etwas nicht verstehen, weil wir uns ertappt fühlen und dann entziehen wir uns Jesus. Wir gehen in eine Opposition oder eine abwartende Haltung. Und wir bleiben auf unserer Seite. Ihr merkt, wir werden herausgefordert, Position zu beziehen. Und vielleicht ist auch das Spannende dran, dass ich irgendwo sagen muss, ich finde mich da wieder und ein Stück da und ein Stück da. Und dann könnt ihr mal die Prozente aufteilen. Aber ich habe ja noch mehr. Ne? Wir haben ja noch die Neugierigen. Diese Gruppe finde ich extrem spannend. Griechen, das heißt Leute, die sich unter diese jüdische Volksmenge mischt und sie gehören zu den Pilgern. Das heißt, sie wollen auf dem Passafest anbeten, wie die anderen Juden auch spannenderweise. Sie sind keine Volljuden. Man könnte sie als Halbproselyten bezeichnen. Das heißt Menschen, die ohne Beschneidung und ohne Taufe dennoch Verehrer des Gottes Israels waren. Und sie beseelt ein Wunsch. Wir möchten Jesus sehen. Also Leute, das ist doch etwas, das finde ich stark. Wir möchten Jesus sehen, das würde ich mir wünschen, Das wäre schön, wenn Halbstarre an den Kirchen- und Gemeindehaustüren stehen. Wir möchten Jesus sehen, zeigt ihn uns, helft uns. Das wäre doch das. Und wieder mir vorzustellen, ja, wir möchten ihm begegnen. Wir möchten uns eine eigene Meinung bilden. Wir haben schon so viel gehört vom Hörensagen und das eine oder andere haben wir auch vielleicht sogar miterlebt. Aber wie kommen wir zu ihm? Wer stellt den Kontakt her? Und sie kommen zu den Jüngern, ja. Und das ist mehr als nur so eine oberflächliche Neugier von Schaulustigen. Da ist Sehnsucht dahinter. Jetzt könnte sich die Möglichkeit ergeben, Jesus ja mit Augen und Ohren gegenüberzutreten und zu hören und zu sehen und sich überzeugen zu lassen. Wenn das der versprochene Messias ist, dann müssen wir ihm persönlich begegnen. Und ich habe gedacht, Mensch, das wäre doch schön, wieder so mit so einer ursprünglichen Neugier wieder Jesus zu begegnen. So einmal all das auch ein Stück beiseite lassen zu können, was ich meine, alles zu kennen. Und dann zu sagen, Jesus, ich möchte dir begegnen. Und ich schiebe das mal zur Seite. Jesus, wer bist du? Wer bist du für mich? Wer willst du für mich sein? Und gleichzeitig anderen dabei zu helfen. Und das, glaube ich, kann eine ganz spannende Reise werden. Wir haben einen Alpha-Kurs in der Gemeinde, beziehungsweise bei uns heißt der Kaum zu glauben. Ich habe den früher genannt Reise ins Land des Glaubens. Genau das ist das, was hier passiert. Da machen sich Menschen auf den Weg und wollen Jesus, wollen Gott kennenlernen und sagen, ich gehe der Sache auf den Grund. Und das wäre doch toll, Menschen bei der Hand zu nehmen, zu sagen, ich lade dich ein, komm mit, du kannst Jesus erleben. Oder ich erzähle dir, wie ich Jesus erlebt habe. Und glaube ich, da liegt ganz, ganz toll, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Was dann geschieht, das liegt nicht in unserer Hand. Tja, und jetzt denkt ihr vielleicht, fertig, jetzt hat er so die Leute alle sich angeguckt, so einen nach dem anderen. Habe ich nicht. Als ich angefangen habe mit den Gedanken für die Predigt, habe ich auch gedacht, das sind jetzt so diese Bereiche, die Begeisterten, die noch nichts verstehen, die Kritiker, die Neugierigen. Aber es gibt noch eine fünfte Gruppe von Menschen. Und zwar die Gruppe von Menschen, die Jesus sich wünscht. Die Diener. Merkwürdiges Wort, aber ich habe es nicht anders fassen können. Deswegen habe ich es so stehen gelassen. Weil er wünscht sich Menschen, die ihm selbst seines schweren Weges nach Jerusalem, des bevorstehenden Verrates, der Verleugnung, der Verurteilung, seiner Hinrichtung, die sie liegen ihm am Herzen. Und das sieht er alles jetzt, in diesem Moment, wo er einzieht, mit dieser Lautstärke, mit dieser Freude, mit dieser Ausgelassenheit, diesem Fest, diesem Volksfest. Jesus lädt ein. Wer mir dient oder wer mir dienen will, will, das heißt freiwillig. Es ist eine Einladung. Auch wenn man es genau liest, man könnte auch denken, oh Mann, der hängt aber die Latte da oben hin. Aber vielleicht müssen wir einmal hin, welche Bedingungen? Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Das heißt, das geht doch nicht darum, dass wir Jesus vor unseren Karren spannen. Dass wir sagen, das wollen wir, Jesus, und hoffentlich bist du dabei. Du kannst doch so das Sahnehäubchen oben drauf legen, aber. Sondern es bedeutet doch, Jesus übernimmt die Führung. Eigentlich Fortsetzung von dem, was er mit seinen Jüngern gelebt hat. Er geht voran und wir folgen. Eine notwendige Entscheidung. Will ich das? Die hinterhergehen? Oder wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Oder nach anderer Übersetzung, der soll auch mein Diener sein. Echte Diener gehören zu ihrem Herrn. Nicht die Herren zu den Dienern. Nein, der Diener gehört zum Herrn. Und das kann man in zwei Richtungen verstehen. Bin ich da, wo Jesus mich haben will? Ich habe ja gesagt, das war für Martina und mich immer die Grundvoraussetzung bei der Frage, wohin beruft uns Gott? Wir möchten da sein, wo Gott uns haben will. Aber das gilt nicht nur für Pastoren, das gilt für uns alle. Bin ich da, bist du an der Stelle, wo Jesus dich haben will. Genau das. Wo ich bin, da wird auch oder soll auch mein Diener sein. Und man kann das auch im Rückwärtsgewand bei Jesus sehen. Wo ist Jesus gewesen? Der ist seltener in den Kirchen oder im Tempel gewesen. Er ist viel häufiger auf der Straße gewesen, viel häufiger bei den Leuten gewesen. Wo ich bin, da ist mein Diener. Da sind meine Diener eben halt auch zugange. Also, und gleichzeitig, es ist Perspektive. Du hast eine himmlische Zukunft. Wo Jesus ist bei Gott. Jesus ist am Ziel, Jesus ist in der Vollendung. Auch das. Dazu ist eine Einladung da, zu sagen, wer mir dienen will. Deine Entscheidung. Und nicht zuletzt, wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. Auch das. Wie oft suchen wir Anerkennung von Menschen? Wir möchten gesehen werden. Das, was wir tun. Wir möchten gerne zumindest ein kleines bisschen Anerkennung haben. Aber Jesus zeigt ja eine andere Priorität. Nicht Beifall, nicht Lob, nicht Anerkennung oder Zustimmung anderer ist entscheidend, sondern er sagt, es ist viel wichtiger. Gott sieht das. Ob du mir dienen willst, ob du da bist, wo ich bin, ob du mit mir unterwegs bist. Und dann wird Gott dich auch dafür ehren. Nur, das kriegt keiner mit. An anderen Stellen haben wir das mit einem, zwei, drei Streifen oder Sternchen oder wie auch immer. Oder es wird mal jemand besonders, wird ihm gedankt oder ihr. Nein, viel wichtiger ist, dass Gott uns wahrnimmt. Und nicht zuletzt verschweigt Jesus auch die Risiken und Nebenwirkungen, indem er dieses Bild vom Weizenkorn benutzt. Weiß genau, das muss in die Erde rein. Er weiß genau, das Mutterkorn, das wird nachher nicht mehr da sein. Und ihm kostet sein Dienst das Leben. Eine Woche später haben wir vom Esel gehört, ist er tot. Oder wieder auferstanden, weil genau eine Woche später. Also, da ist Tod und Leben mit drin, weil dieses Leben Hingabe erfordert. Priorität. Wir müssen uns entscheiden, ist das irdische Leben wichtiger als das ewige? Ist meine Bequemlichkeit wichtiger, als mit Jesus unterwegs zu sein? Das war damals ein Wagnis, glaube ich, noch mehr als heute, zumindest hier bei uns. Wer sein irdisches Leben so liebt, dass er es an die erste Stelle setzt, verliert das ewige Leben. Man liebt, was man wählt. Man hasst, was man ablehnt. Also, summa summarum, die Frage, die am Ende steht, ist, willst du Diener Jesu sein? Gehörst du zu dieser letzten Gruppe? Ich möchte mit uns beten und hinterher singen wir ein Lied. Und in der dritten Strophe dieses Liedes heißt es, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Also, soll ich jetzt sagen, ich warne vor der Strophe? Singt es mit Bedacht. Jesus Christus, hab du von Herzen Dank für die Begegnung mit so vielen Menschen um dich herum, damals oder heute, hier und jetzt. Und du weißt mehr als ich, wo du uns herausgefordert hast, uns den Spiegel vorgehalten hast, wo du uns einlädst, dir zu dienen, mit dir unterwegs zu sein. Und ich bitte dich, setzt du uns dafür frei. Nimm du alle Ängste, alle Vorbehalte. Schenk du uns Klarheit und Vertrauen zu dir, dass wir uns auf den Weg machen mit dir, dass wir uns auf den Weg machen zu den Menschen um uns herum, dass wir Wegweiser und Einlader sein können, aber nicht Kritiker und nur oberflächlich Begeisterte, Neugierige, weil dass wir mit dir unterwegs sind und uns vielleicht ganz neu auf den Weg machen. Schenk du Gnade dazu. Danke, dass du uns an die Hand nimmst und dass du immer noch vorangehst. Amen.